Also der archäologische Blick, Foucault und die Archäologen. Archäologie als Konjunktur, nicht erst seit gestern und heute, sondern spätestens seit Schliemanns und Evans Entdeckungen, etwas später die Howard Carters, die Spalte der Zeitungen füllte. Ein erneutes Hoch setzte nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Cerams Roman der Archäologie wurde in Deutschland zwischen 1949 und 1964, also innerhalb von 5 Jahren, in mehr als 1,5 Millionen Exemplaren gedruckt und verkauft. Wohl auch gelesen. Und der Film geht weiter. Ich erinnere nur an zwei aktuelle Ereignisse, die leidenschaftliche und großenteils öffentlich geführte Diskussion um Manfred Korfmanns Grabungsergebnisse in Troja und das ebenso spektakuläre wie wissenschaftlich fragwürdige Event der Öffnung eines verschlossenen Ganges in der Cheops-Pyramide, das vor einigen Wochen Millionen von Zuschauern mitten in der Nacht für Stunden an den Bildschirm gefesselt hat. Den Ursachen eines solchen fast hypertroph zu nennen, Interesses nachzugehen, wäre ein eigenes Thema, das aber auch schon ausgiebig traktiert worden ist. Aber es gibt daneben seit Jahren auch noch eine andere Konjunktur der Archäologie. Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, wenig medienwirksam, noch im engeren Kreis der Geistes- oder Kulturwissenschaften auf ihre Art kaum weniger spektakulär. Auch diese Konjunktur hat eine längere Vorgeschichte, aber sie hat auch ein Schlüsseldatum. Das Jahr 1969, als in der renommierten Bibliothèque des Sciences Humaines der Edition Gallimard die Schrift des französischen Philosophen Michel Foucault, Archäologie du Savoir, erschien in deutscher Übersetzung der 1973, die Archäologie des Wissens. Es sei gleich zu Beginn betont, dass es hier um eine andere Archäologie geht, als um die, die wir gewöhnlich meinen, wenn wir das Wort benutzen. Nach eigenem Zeugnis will Foucault den Terminus gar nicht aus dem allgemeinen wissenschaftlichen Sprachgebrauch, sondern aus einer Schrift Immanuel Kants bezogen haben. Wie dem auch sei, es war ihm natürlich bewusst, dass er sich einen Begriff aneignete, der mit bestimmten Vorstellungen besetzt, mehr noch der längst zum Signum einer etablierten Wissenschaftsdisziplin mit eigenem Gegenstand und spezifischen Methoden und Erkenntniszielen geworden war. Was hätte mehr gelegen, als dass sich zuerst und vor allem die Archäologen auf die Lektüre des Buches gestürzt und eine Diskussion mit dem Philosophen eröffnet hätten? Aber weit gefehlt, die Archäologen nahmen die neue Archäologie, ich suche immer die Anführungszeichen mitzusprechen, die neue Archäologie kaum zur Kenntnis, zumindest blieben öffentliche Stellungnahmen weitgehend aus. Hätte es solche Stellungnahmen gegeben, wäre die erste Reaktion vermutlich Irritation, vielleicht sogar Empörung gewesen. Den Foucaults Archäologiebegriff stellt ganz wesentliche Elemente des Selbstverständnisses der etablierten Archäologie in Frage. Ja, der Philosoph attackiert sie sogar heftig. Sein beharrliches Insistieren auf die Positivität des wissenschaftlichen Diskurses widerspricht dem Anspruch der Archäologen, mit ihrer Arbeit nicht nur Monumente vergangener Kulturen zutage zu fördern, sondern diese auch im Sinne einer Rekonstruktion geschichtlicher Abläufe als Dokumente auszuwerten. Für diejenigen, die Foucault gar nicht kennen, also Monument und Dokument sind zwei konstituierende Begriffe in seinem Buch. Eine Abwehr der neuen Bedeutungssetzung von Archäologie hätte, wäre sie Erfolg, wahrscheinlich nicht nur wissenschaftsstrategische, sondern auch psychologische Gründe gehabt. Hatte die Archäologie noch mehrere Jahrhunderte gebraucht, sich aus den Beschränkungen ihrer antiquarischen Anfänge zu lösen, an der großen Erzählung der Geschichte mitzuwirken und ihren Platz im Ensemble der historischen Disziplinen zu erlangen und zu behaupten. Ihre inzwischen wohl unangefochtene Wertschätzung und die eingangs angesprochene, fast beunruhigend große Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hat ja, sieht man einmal von den Perversionen der Sensationslust ab, ihre substanzielle Basis in der Anerkennung der Tatsache, dass sie ein Arsenal unschätzbarer Quellen für die Rekonstruktion historischer Abläufe bereitstellt und auswertet, ja, für weite Strecken der Geschichte der einzige Lieferant solcher Quellen ist. Die Irritation und Empörung der Archäologen wäre, ich spreche noch immer im Konjunktiv über eine Diskussion, die nicht stattgefunden hat, zumindest nicht in gedruckter Form. Diese Irritation und Empörung wäre nun zwar erklärbar, aber kaum berechtigt gewesen. Denn ein Terminus wie Archäologie ist nicht gesetzlich geschützt und selbstverständlich muss jedem Wissenschaftler erlaubt sein, ihn sich anzueignen, wenn er ihn überzeugt mit Inhalt füllen kann, auch wenn dieser Inhalt bisherigem Verständnis nicht entspricht. Vergessen wir nicht, dass Archäologia und Archäologein etwas ganz anderes bedeutete als heute, als griechische Historiker und Philosophen sie im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus erstmals benutzten. Und auch im neuzeitlichen Sprachgebrauch hat der Begriff manche Wandlungen erfahren, seit er im 17. Jahrhundert erstmals wieder in der Literatur auftauchte. Auch die Übertragung des Terminus in das Vokabular einer anderen Disziplin ist ja nicht neu. Ich könnte verschiedene Beispiele dafür anführen, erinnere aber nur an Sigmund Freud. Der allerdings hatte den Begriff ganz im Sinne der zeitgenössischen Archäologie gebraucht, als er den Weg der Aufdeckung des Verschütteten und Verdrängten im Seelenleben des Menschen am Modell der Schichten einer archäologischen Ausgrabung verdeutlichte. Foucault dagegen scheint sich im Gegensatz nicht nur zur Historiografie, sondern auch zur heutigen Archäologie zu stellen, wenn er der, wie er sagt, Geschichte in ihrer traditionellen Form vorwirft, Zitat, die Monumente der Vergangenheit zu memorisieren, sie in Dokumente zu transformieren und diese Spuren sprechen zu lassen. Die Spuren sprechen zu lassen, ist das nicht genau das, was nicht nur nach populärer und der Spurensuche faszinierten Verständnis Archäologie zu einem nicht unwesentlichen Teil ausmacht? Bevor ich fortfahre, sollte ich jedoch vor zwei Missverständnissen in Schutz nehmen. Das erste, eher marginale, wäre der Vorwurf, er wüsste nicht, was die moderne Archäologie wollte. Nicht zufällig sagt er in der Einleitung seines Buches an der Stelle, an der er den Terminus einführt, es gab eine Zeit, wohlgemerkt, es gab eine Zeit, in der die Archäologie als Disziplin der stummen Monumente, der bewegungslosen Spuren, der kontextlosen Gegenstände und der von der Vergangenheit hinterlassenen Dinge nur durch die Wiederherstellung eines historischen Diskurses zur Geschichte tendierte und Sinn erhielt. Ende des Zitats. Dass die Archäologie heute noch etwas anderes will, ist ihm also sehr wohl bewusst und er verbirgt keineswegs, dass er sich auf ein historisches Verständnis von Archäologie bezieht, wenn er fortfährt, wieder wirklich. Man könnte, wenn man etwas mit den Worten spielte, sagen, dass die Geschichte heutzutage zur Archäologie tendiert, zur immanenten Beschreibung des Monuments. Monument und Beschreibung, das sind zwei wichtige Begriffe, auf die zurückzukommen sein wird. Das zweite mögliche Missverständnis ist gewichtiger. Es wird teilweise schon durch das eben vorgetragene Zitat widerlegt. Der Verdacht nämlich, es ginge den Philosophen nicht um Geschichte, sondern um eine regellose ahistorische Anhäufung von Aussagen. Es geht ihm durchaus um Geschichte, aber wie er selbst sagt, um eine ganz andere Geschichte. Um eine Geschichte, die nicht nach Kontinuitäten, sondern nach Brüchen sucht. Eine Geschichte, die Widersprüche nicht versöhnt, sondern benennt. Eine Geschichte, die die Abfolge des Geschehens nicht als Absolutum setzt. Und dass in einem solchen Entwurf von Geschichtsverständnis auch eine heute noch aktuelle archäologische Methodik eine zumindest assoziative Rolle spielt, wird deutlich, wenn wir gleich am Ende des ersten Absatzes seines Buches Foucaults Fragen lesen. Zitat: Welche Schichten muss man voneinander isolieren? Welche Serientypen einführen? Welche Periodisierungskriterien für jede von ihnen anwenden? Welches Beziehungssystem kann man von einer zur anderen beschreiben? Welche Serien von Serien kann man feststellen? Und in welcher Tabelle kann man langfristig distinkte Folgen von Ereignissen? Doch zurück zu den Archäologen und ihrer vornehmen Zurückhaltung gegenüber Foucaults Okkupation der von ihnen besetzten Fachbezeichnung. Kann man sie nicht entschuldigen, die Archäologen, mit der Feststellung, dass sie, die doch zumindest teilweise mit sehr praktischen Aufgaben beschäftigt sind, Besseres zu tun haben, als sich mit den Schriften eines französischen positivistischen Neostrukturalisten auseinanderzusetzen. Ist nicht ein Buch wie die Archäologie des Wissens am Ende die Sache einiger weniger Spezialisten? Eine solche Vermutung wird durch die Wirkung der Schrift Lügen gestraft. Ich habe ja nicht ohne Grund zu Beginn meines Vortrags von einer zweiten Konjunktur der Archäologie in den Geisteswissenschaften neben der populären in den Medien gesprochen. Foucaults Buch hat in den Geisteswissenschaften ein ungeahntes Echo gefunden. Nicht nur, dass es inzwischen eine umfangreiche Sekundärliteratur gibt, man hat auch in verschiedensten Gebieten begonnen, Archäologien in Foucaults Sinne zu schreiben. Fast scheint es, als sei die von ihm entwickelte Methode zu einem Allheilmittel für eine subjektivistisch und hermeneutisch verseuchte Geschichtsschreibung geworden. Auch auf diese sicher nicht unbedingt vorhersehbare Entwicklung hätte man eine Reaktion der Archäologen erwarten können. Hätte es sie nicht faszinieren müssen, dass ihre Wissenschaft, sei es auch um den Preis eines wirklichen oder vermeintlichen Missverständnisses, unversehens zu einer Art Leitwissenschaft, ihre Methode zu einer Art Leitmethode geworden ist? Hätten sie nicht auf der Woge interdisziplinären Interessen schwimmend aus einer solchen Situation Kapitalschaden etwa versuchen können, ihre nicht gerade komfortable Stellung als Orchideenfach an den Universitäten zu stabilisieren? Dass innerhalb der Wissenschaft ein Interesse an einer Öffnung der etablierten Archäologie gegenüber solchen provozierenden Ansätzen wie dem Foucaultschen besteht, wird man nicht leugnen können. Die Förderung unseres Projekts Archive der Vergangenheit durch die Volkswagen-Stiftung mit einer nicht unbeträchtlichen Summe mag das beweisen. Aber bisher ist eine Reaktion auch in diesem Sinne weithin ausgeblieben, zumindest nicht in weiteren Kreisen hörbar. Diese Lücke nun mit meinem Vortrag füllen zu wollen, wäre ein allzu vermessener Anspruch. Ich kann noch einige Gedanken dazu äußern, was möglicherweise der Archäologe aus der archäologischen Offensive der Geisteswissenschaften lernen kann oder bescheidener, welche Möglichkeiten der Reflexion auf sein eigenes Fach die foucaultsche Archäologie dem Archäologen eröffnet. Diese Gedanken werden unvollkommen bleiben und es ist mir gar nicht so gut gehen, dass ich sie nicht in größerer Öffentlichkeit, sondern unter einem kleinen, gewissermaßen internen Kreis in der relativen Abgeschlossenheit eines Trichinentempels vorstellen. Was werde ich also in den noch verbleibenden zwei Dritteln meiner Zeit tun? Am verlockendsten erschien mir nicht nur des Wortspiels wegen der Versuch, Foucaults Begriff des Archäologischen auf die Archäologie selbst zurückzuwenden, gewissermaßen mit archäologischem Blick, der Titel doch mal erscheinen, mit archäologischem Blick auf die Archäologie zu blicken. Aber das bedeutete, zu bestimmten Themen in bestimmten Perioden geführte archäologische Diskurse in größerer Ausführlichkeit auszubreiten, und das ist in einem knapp einstündigen Vortrag nicht zu leisten. Es geht mir also nicht um die Geschichte archäologischen Denkens und Argumentierens, sondern um einzelne Aspekte der archäologischen Methode, etwa um die Frage, welche Möglichkeiten und welche Gefahren birgt die Transformation archäologischer Monumente in Dokumente der Rekonstruktion von Vergangenheit in sich. Dabei bin ich mir wirklich bewusst, dass ich in gewisser Weise mit den Begriffen spiele. Selbstverständlich meint Foucaults Begriff des Monuments etwas anderes, als ihn die etablierte Archäologie benutzt. Etwa in dem Sinne, wie im 19. Jahrhundert Eduard Gerhard und Ulrich von Wilhelm Moritz Möllendorf von einer monumentalen Philologie gesprochen haben. Foucault geht es um epistemologische Aussagen, nicht um materielle Objekte. Aber er hat seine Terminologie der Altertumswissenschaft entnommen und deshalb muss die Rückübertragung immer im Bewusstsein der Unterschiede erlaubt sein. Und fast scheue ich mich, die Selbstverständlichkeit auszusprechen, er will weder die Archäologie noch will er die Geschichte des Denkens nach dem Muster der Archäologie reformieren. Wenn er nach einer ausführlichen Erörterung des Wesens der Diskurse und der Aussagen endlich, von der Einleitung abgesehen, zum ersten Mal den Terminus Archäologie benutzt, sagt er sogleich unmissverständlich, und hier einen deutlichen Unterschied zu Freud. Der Ausdruck solle, Zitat, die Analyse nicht in verwandtschaftliche Nähe zu Ausgrabung oder biologischer Sondierung rücken. Wenn ich also im Folgenden an zwei Beispielen aus der älteren und jüngeren Geschichte der Archäologie zu demonstrieren versuche, wie Archäologen mit dem Aussagegehalt ihrer Monumente umgegangen sind und umgehen, dann um zu sehen, ob Foucaults archäologischer Blick vielleicht etwas dazu beitragen könnte, ihr Methodenbewusstsein zu schärfen. Und schließlich, das soll der letzte Teil meines Vortrags sein, möchte ich versuchen, einige der Elemente archäologischer Vorgehensweise zu benennen, an die sich die Foucaultschen Forschungsregeln in besonderem Maße annähern und die den Philosophen vielleicht dazu veranlasst haben mögen, ausgerechnet die Archäologie als Modell seiner Theorie der Population von Wissen auszuerziehen. Bei der Auswahl meiner Beispiele widerstehe ich der Versuchung, ausgerechnet die archäologische Diskussion zu wählen, die in den letzten Monaten am meisten Furore gemacht hat. Obwohl der neue Streit zwischen Achilles und Hektor um Troja, der in Berliner Althistoriker die gegenwärtige Auseinandersetzung und die Interpretation von Kaufmanns Forschungsergebnissen genannt hat, obwohl dieser Streit ein anschauliches Beispiel für die Vermischung unterschiedlicher Diskurse bietet, und auch das Problem einer möglicherweise vorstellenden Dokumentarisierung von Monumenten, Monumente hier im Sinne von Aussagen, aufwirft. Ich beziehe mich hier auf eine Auseinandersetzung, die nicht weniger erbittert geführt wurde, die aber weit in die Zeit der frühen Grabungsarchäologie zurückführt und in der zeitgenössische Beobachter die Kombattanten dem Objekt ihres Streites angepasst, in ähnlich originellen Rückgriff wie im Falle Kaufmann Hektor und Kolb Achilles als neue Gladiatoren bezeichnet haben. Ich spreche von der großen Kolosseum-Debatte des Jahres 1813, die der australische Archäologiehistoriker Ronald T. Ridley, auf den ich mich auch im Folgenden stütze, ausführlich in italienischen und französischen Archiven aufgearbeitet hat. Also zunächst die Fakten. Das römische Amphitheatrum Flavium, in der Öffentlichkeit besser bekannt als Kolosseum, hatte bereits eine bewegte nachantike Geschichte, unter anderem als Festung, Steinbruch, Mülldeponie und christlicher Gedächtnisort, hinter sich, als es zu Beginn des 19. Jahrhunderts endlich Gegenstand von Aktivitäten wurde, die von wirklichem wissenschaftlichem Interesse geleitet waren. Hier eine Zeichnung von Antonio Canaletto aus dem Jahr 1768, also vor der Zeit, um die es mir hier geht. Sie sehen, dass das ganze Gebäude in ruinösem Zustand ist und vor allen Dingen auch von Vegetation überwuchert ist. Nach ersten von Papst Pius VII. Veranlassten Reparaturen, Sicherungsmaßnahmen und kleineren Ausgrabungen war es die französische Administration, die in der Zeit der napoleonischen Besetzung Roms von 1809 bis 1814 im Rahmen eines groß angelegten Sanierungs- und Forschungsprogramms auch umfangreiche Arbeiten im Kolosseum veranlasste. Wir haben hier die Darstellung eines unbekannten Künstlers, die uns genau in diese Epoche der Arbeiten führt. Wir haben hier einen Blick in einen der überwölbten Umgänge unter dem Zuschauerraum zu sehen. Hier stehen also französische Soldaten und beaufsichtigen diese Arbeiten. Mir geht es aber nicht um diesen Teil der Ausgrabungen, sondern um etwas anderes. Das Hauptergebnis dieser Arbeiten war die weitgehende Freilegung der von einer viele Meter hohen Schicht von Schutt und Unrat bedeckten Arena. Dabei stellte man fest, dass das gesamte Areal des Spiel- und Kampfplatzes auf einem sehr niedrigen Niveau von einem System teils gerader, teils elliptisch-konzentrischer Mauern durchzogen war. Es gibt aus der Zeit mehrere Darstellungen dieses Grabenzustandes. Das ist ein Stich von Pietro Carboni, genau aus dem Jahr 1813, also exakt aus dieser Zeit auch. Luigi Frosini hat eine derartige Szene wiedergegeben in einem Stich. Das hat also damals auch unter den Künstlern großes Aufsehen erregt. Auf diese Mauer, die hier auf niedrigem Niveau in der Arena gefunden wurde, kommt es mir dann besonders an. Die ersten Ergebnisse dieser Ausgrabung trug der leitende Architekt der Ausgrabung, Pietro Bianchi, am 17. Dezember 1812 in einem Bericht vor der Accademia di Archeologia vor, den er gemeinsam mit dem Professor der Archäologie an der Universität Rom, Lorenzo Re, erarbeitet hat. Ich kann hier nur auf wenige Aspekte dieses Vortrags eingehen und beschränke mich auf das Problem der Arena. Bianchi und Re vertraten, gestützt auf ihre Grabungsergebnisse, auf allgemeine architektonische Überlegungen und auf eine Reihe literarischer und epigraphischer Quellen die Auffassung, dass die Spielfläche der Arena über den ausgegrabenen Mauern lag, dass es sich bei diesen also um Substruktionen gehandelt habe, und belegten ihre Meinung in einer Reihe von Plänen und Schnitten. Dem vorherzusehenden Einwand, dass es sich bei den Mauern um spätere Einbauten handeln könne, begegneten sie mit dem Hinweis auf deren mit der übrigen Architektur des Amphitheaters, insbesondere den Umgang des Zuschauerraums, völlig übereinstimmenden Orientierung. Das sieht man hier auf einem Plan aus der Feder Bianchis, wo also die Mauern, diese Substruktionsmauern nach der Theorie der beiden Verfasser, sich also ganz genau einpassen in die ovale Form dieser Arena. Außerdem seien tatsächlich später vorgenommene Restaurierungen durch ihre minderwertige Ziegeltechnik klar erkennbar. Die These von der hochgelegenen Arena rief den leidenschaftlichen Widerspruch von Carlo Finger hervor, der offenbar seine Stellung als unbestrittene Autorität in allen Fragen der antiken Monumente bedroht fühlte, die er aus seinem Amt als Kommissario della Antiquità, das heißt als Oberaufseher über alle antiken Roms, ableitete. In zwei langen Gliederungen von Januar und Februar 1813 wies er mit einer, wie Bradley sagt, Mischung von Schmähung und Gönnerhaftigkeit Bianchis und Grace alle bisherigen Ansichten umstürzende Interpretation zurück und beharrte darauf, dass sich die Arena auf dem Fußniveau der Mauern befunden habe, die er als Reste mittelalterlicher Einbauten deutete. Zur Stützung seiner Meinung zog er eine Unmenge von Belegstellen aus den Schriftquellen heran, fällte ziemlich willkürliche und widersprüchliche Urteile über die Glaubwürdigkeit einzelner antiker Autoren, bemühte philologische Spitzfindigkeiten zur Interpretation lateinischer und griechischer Termini und scheute sich auch nicht mit seinen eigenen langjährigen Verdiensten, einer angeblich schon durch antike Verdikte belegten generellen Urteilsunfähigkeit von Architekten zu argumentieren. Es ist mir unmöglich, auf die zahlreichen Details der Auseinandersetzung einzugehen. Ich möchte nur zwei Punkte nennen. Bianchi und Re hatten sich zur Untermauerung ihrer These unter anderem auf eine im Bereich des Kolosseums gefundene spätantike Inschrift berufen, in der ein gewisser Decius Venantius Basilius berichtet, dass er die von einem Erdbeben niedergeworfene Arena aus eigenen Mitteln niedererrichtet habe. Was aber niedergeworfen worden sei, könne sich nicht schon vorher am Boden befunden haben. Thea weist aber nur zu antworten, dass man Basilius nicht wirklich nehmen müsse. Es fänden sich in antiken Schriftzeugnissen ja auch an anderen Stellen Fehler. Im Übrigen sei er Thea es gewesen, der den Fund der Inschrift erstmals bekannt gemacht und für ihre Wiederaufstellung gesorgt hätte. Und der zweite, noch gravierendere Punkt, Bianchi hatte darauf hingewiesen und durch eine Schnittzeichnung, die ich gleich zeige, illustriert, dass bei einem niedrigen Niveau der Arena mehr als ein Viertel der Spielfläche von den Zuschauern nicht einsehbar gewesen wäre. Also man sieht das hier, ist das der Schnitt einmal durch den Zuschauerraum, das spezielle Problem dieses Teils, das eine große Rolle gespielt hat, will ich jetzt nicht aufgreifen. Hier das von Bianchi und Re angenommene Niveau der Arena über den Stützmauern und hier unten am Fuße dieser Mauern das Niveau, das Fea annehmen zu müssen, glaubt. Das heißt also, nach Bianchi und Re wäre es hier ein kleiner Bereich gewesen, der nicht einsehbar gewesen wäre. Deshalb haben sie hier diese Sichtlinie angegeben. Wäre es also nach der Rekonstruktion von Fea oder Ansicht tatsächlich wirklich rekonstruiert. Mehr als ein Viertel des gesamten Materials gewesen wäre, das die Zuschauer nicht hätten sehen können. Diesem Argument begegnete Fea mit der Bemerkung, dass eben nicht jeder alles sehen müsse. Damit es nicht gar zu trocken bleibt hier, würde ich eine zeitgenössische Karikatur zeigen, die diesen Streit auf eine sehr schöne, anschauliche Weise wiedergibt. Wir sehen hier drei Kombattanten, die auf dem höheren Niveau stehen. Das ist einmal der Basilius, der Verfasser dieser Inschrift. Das ist der Lorenzo Rey, der Professor, der also zusammen mit Bianchi, dem Architekten, die Schrift über die Ausgrabungsergebnisse verfasst hatte. Der Basilius, der schmettert seine Inschrift auf das Haupt des armen Carlo Fea, der hier unten zu sehen ist. Der Lorenzo Rey hat den Plan der Arena in der Hand und die Schreibfeder. Und der Bianchi, das benutzt die Werkzeuge des Architekten als Waffe. Und Fea steht also auf dem Niveau, das er annimmt, schon halb im Wasser versunken. Das war ein ständiges Problem bei den Ausgrabungen, dass das Grundwasser stieg. Hier hinten gibt es noch zwei Leute, die verzweifelt versuchen, das Wasser abzupumpen. Und hält ihm die ganze Fülle von eigenen Schriften und von antiken Quellen entgegen. Aber wie man sieht, ist er in einer ziemlich aussichtslosen Position. In dieser Weise haben wir also auch in solche Diskussionen, wissenschaftliche Diskussionen, eingegriffen. In den Streit schalteten sich bald auch andere Autoren ein, die sich ganz überwiegend auf die Seite Bianchis und Brees stellen. So der Antiquar Luigi Martorelli, der seine Schrift La Logica nel Colosseo, die Logik im Colosseum, allerdings wohl aus Furcht vor Feas übermächtigen Einfluss anonym veröffentlichte. Martorelli erhebt nicht den Anspruch, eigene neue Fakten zu der Auseinandersetzung beizutragen, sondern will lediglich die Argumente der gegnerischen Parteien auf ihre Überzeugungskraft prüfen. Zu diesem Zweck lässt er anstelle der Gladiatoren, den er auch spricht, ein schlichtes, unbewaffnetes Mädchen in der Arena auftreten. Ein Mädchen, wie man es selten sehe, es sei denn in der Begleitung von Bale, Leibniz und Newton, die Logik in Person. La Logica zertrümmert Feas Luftschloss aus Zitaten und Behauptungen gnadenlos und vollständig. Es sei Unsinn, dass eine Arena so angelegt sein sollte, dass die Zuschauer nichts sehen. Und von Schwierigkeiten beim Sehen zu sprechen, wie Fea das auch tut, sei ebenso abwegig. Entweder sieht man oder man sieht nicht. Und so weiter. Bianchis und Brees Partei nimmt auch der gleichfalls anonym auftretende und bis heute nicht identifizierte Autor von vier Berichten, die in rascher Folge im Mai 1813 in der Zeitschrift Giornale Politico erschienen. Bemerkenswert ist aber das Eingreifen des spanischen Abtes und Antiquars Juan Masdeo in die Auseinandersetzung. Er tritt mit dem Anspruch auf, Frieden zwischen den streitenden Parteien zu stiften und überschreibt seine Schrift deshalb auch bezeichnenderweise mit Reflessioni pacifiche, directa a conciliare le contrarie opinioni de chiarissimi antiquarii Lorenzo Re e Carlo Fea intorno all'Arena del Colosseo. Also ungefähr übersetzt versöhnliche Überlegungen. Die bestimmt sind, die gegensätzlichen Meinungen der hochverehrten Antiquare Lorenzo Re und Carlo Fea, die Arena des Kolosseums betreffend, zu versöhnen. Also versöhnliche Reflexion. Der merkwürdige Versöhnungsversuch des Autors besteht darin, dass er die Meinung vertritt, die Mauern in der Arena seien weder Teil des originalen Gebäudes aus dem ersten Jahrhundert nach Christus noch mittelalterliche Einbauten, sondern Rest eines Umbaus im Jahre 282 nach Christus. Diese These gewinnt aus einer sehr fragwürdigen Ausdeutung verschiedener Quellen, Zitate, wobei er die archäologische Evidenz völlig vernachlässigt. Es erübrigt sich hier näher darauf, auf die weiteren fantastischen Interpretationen des Spaniers einzugehen. Erwähnt sei nur noch, dass Fea die vermittelnde Absicht missverstehen oder ignorierend diesen in zwei Antwortkampfreden zum Hauptgegner führt, was wiederum dessen erbitterte Reaktion in einer Reihe von Briefen hervorruft. Zuletzt endete der ganze Streit, der sich noch bis ins Frühjahr 1814 hinzieht, in einer rein persönlichen Polemik, die mit der Sache nichts mehr zu tun hat. Wrigleys resignierendes Resümee sei in der Übersetzung wörtlich zitiert. Was das Kolosseum betrifft, konnte das Paradox nicht verblüffender sein. Zum ersten Mal seit der Spätantike war das Innere des Amphitheaters gereinigt. Man hätte denken sollen, dass endlich klare Antworten auf die interessanten Fragen geliefert worden wären, wie die Spektakel in Szene gesetzt wurden. Entgegen aller Erwartungen brachten die Ausgrabungen nur die bittersten Fehden und die heftigsten Feindschaften hervor. Die große Kolosseum-Debatte endete in einem heillosen Streit, in dem die Positivität der archäologischen Befunde sehr rasch fast völlig verschwand. Verschwand in einem regellosen, unreflektierten Durcheinander unterschiedlichster Diskurse auf philologischem, historischem, sogar, was ich bisher nicht erwähnen konnte, zoologischem, morphologischem Gebiet, wie groß waren die Tiere, wie der Auftreter und ähnliches mehr, bis hin zu Auswüchsen persönlicher Verunglimpfung und Beleidigtseins, die schließlich auch zu einem Diskurs freilich von ganz eigener Art führen. Mein zweites Beispiel ist viel weniger spektakulär. Und gerade um dieses Kontrastes willen habe ich es ausgewählt, weil es auf eine exemplarische Weise zeigt, wie sich die Diskurse unterschiedlicher Disziplinen vermischen können, konkret wie archäologische Befunde manchmal geradezu zwangsläufig in das Aussagenpotenzial der beschriebenen Geschichte eingreifen und umgekehrt. Im letzten Heft der Zeitschrift Antike Welt hat der Marburger Archäologe Hans Lauter die jüngsten Ergebnisse der griechisch-deutschen Ausgrabungen auf der Agora von Megalopolis vorgestellt. Dieser Ort in Arkadien, also in der mittleren Peloponnes gelegen, dessen Name nichts anderes bedeutet als große Stadt, eine ungewöhnliche Geschichte. Er ist keine natürlich gewachsene Siedlung, sondern ein künstliches Konstrukt und noch dazu, gemessen an der tausendjährigen Geschichte des antiken Griechenland, ein relativ junges. Megalopolis wurde im mittleren 4. Jahrhundert vor Christus durch einen Synoikismos, eine Zusammenlegung von angeblich 39 dörflichen Gemeinden, gegründet, mit dem Ziel, einen zentralen Versammlungsort des arkadischen Städtebundes zu schaffen. Die überragende Stellung, die der Stadt damit zugedacht war, hat sie infolge des raschen Niedergangs der griechischen Gewaltsautonomie nicht einnehmen können, aber sie spielte doch einige Jahrzehnte lang eine wichtige politische Rolle und existierte, wenn auch in bescheidenen Verhältnissen, bis in die römische Kaiserzeit weiter. Die Ausgräber konnten die Reste verschiedener Gebäude freilegen, unter die eines multifunktionalen Verwaltungsgebäudes.
Strategie des achäischen Bundes.
und ein leidenschaftlicher, allerdings in seinen Zielen anachronistischer Vertreter der peloponnesischen Unabhängigkeit von Makedonien und Rom. Polybios, um 200 vor Christus geboren, war ebenfalls in seiner Heimat politisch tätig, ist aber vor allem bekannt und berühmt durch seine 40 Bücher umfassende Universalgeschichte der Jahre von 220 bis 146 vor Christus, in der er, der viele Jahre als privilegierte Geist in Rom lebte, mit deutlicher Sympathie den Aufstieg Roms zur Weltherrschaft beschreibt. Durch die Namen dieser beiden Männer erhalten die neuen Funde natürlich eine ganz ungewöhnliche Bedeutung. Und es stellen sich sogleich zahlreiche Fragen. Fragen, die weit über das, was die Archäologie mit ihren Mitteln zu beantworten vermag, hinausreichen. Zunächst schon einmal, handelt es sich wirklich um die berühmten Träger dieser Namen? Wir wissen ja, dass sich Personennamen im antiken Griechenland oft wiederholte. Und dann, wenn es sich denn tatsächlich um die historischen Persönlichkeiten handelt, wie kommt es, dass die beiden in etwa zwei Generationen voneinander getrennten Männer am gleichen Bauwerk als Stifter auftreten? Auch in diesem Fall kann ich nur einige Aspekte der Problematik hinweisen. Bei der Polybios-Inschrift kann man mit ziemlicher Sicherheit an den berühmten Historiker denken, denn der Name ist relativ selten, wie Polybios übrigens selbst an einer Stelle seines Werkes feststellt und zumindest für Megalopolis kein zweites Mal bezeugt. Anders im Falle des Philopoimen. Hier wissen wir von einem Namensvetter, einem Neffen des Polybios, vielleicht Enkel des älteren Philopoimen. Er hat aber anscheinend keine größere Rolle in seiner Vaterstadt gespielt und wird auch nur ganz peripher drauf. In der Überlieferung. Führt also schon die Umschau auf prosopographischem Gebiet zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass wir es mit den berühmten Trägern der Namen zu tun haben, so wird diese Annahme durch die epigraphische Analyse gestützt. Lauter weist darauf hin, dass schon das, wie er sagt, quasi monumentale Schriftbild der Philopoimen-Inschrift für den früheren Ansatz spricht. Dazu kommen eigenartige einzelne Buchstaben, die ohne zuletzt Sicherheit zu führen in die gleiche Richtung weisen. Das griechische Kunde ist in der linksläufigen Inschrift, wir müssen also von hier aus lesen. Gut, zum Inhalt dann. Hinweise auf eine relativ frühe Entstehung, ich referiere hier nur, weil ich davon zu wenig verstehe, ist einmal die Tatsache, dass diese drei Buchstaben, Omikron, Pi, Omikron, kleiner sind als die anderen, dass das Pi fast eine quadratische Grundform hat, ist so angeblich nach den Angaben der Epigraphik auch ein Hinweis auf eine relativ frühe Entstehung und hier, wie gesagt, die quasi monumentale Erscheinungsform. Der Polybios-Stempel wirkt etwas unregelmäßiger, nachlässiger und hier gibt es dann auch einzelne Hinweise der Epigraphen, eine spätere Entstehung, auf die eben auch schon etwas nachlässigere Schreibweise allgemein hindeutet, verweisen. Das sind insbesondere die Formen des Sigma, hier ist es um jetzt richtig zu lesen, zu dem Teil komme ich gleich, das Sigma hier auftaucht, das nicht mehr eckig ist wie in früheren Inschriften, sondern von der Kursive abgeleitet, so gebogen, oder auch das Epsilon. Das wären also Hinweise, die etwa in die Zeit dieser epigraphischen Merkmale soll man nicht zu wörtlich nehmen. Man kommt ja auch vor, dass die Methode ja nicht unbedingt von uns ergeben ist. Genaue Datierungen lassen die im Einzelnen auch etwas widersprüchlichen Schriftformen nicht zu. Es kommt mir hier auch nicht auf das Ergebnis an. Ich wollte vielmehr zeigen, wie die Diskurse, der archäologische, der prosopographische, der epigraphische ineinander greifen. Das Feld der Aussagen erweitert sich, wenn wir nicht nur die Form, sondern auch den Inhalt der Inschriften betrachten. Der Text des Polybios lautet: Omino Damosioi Polybios an Etheke. Das sind unterschiedliche Bestandteile. Omino, ein Personenname im Genitiv, gibt den Besitzer des Betriebes, Werkstatt an, die Ziegel hergestellt hat, also ein Polybios. Damoskoi ist eine Formel, die dafür steht, dass es sich hier um Werkstücke handelt, die von vornherein für die öffentliche Verwendung gedacht sind. Und dann eben die Stifterinschrift, Polyphios hat es geweiht. Wir erfahren also außer der Person des Stifters auch den Namen des Werkstattbesitzers und den Umstand, dass es sich um Ziegel handelt, die von vornherein für ein öffentliches Gebäude bestimmt waren. Der Text der Philopräume-Inschrift ist lakonisch, wie gesagt, linksläufig zu lesen und sagt ganz einfach Philopräume-Dii. Zu übersetzen mit Philopräume hat es geweiht, dem Zeus. Hier erfahren wir also, wem das Temenos, auf dessen Territorium die Funde gemacht worden sind, geweiht war, dem Gott Zeus. Und schließlich die Inschrift des Arrestion. Ist etwas schlecht zu erkennen hier, bei der wir einige Mythen ergänzen und die eine Abkürzung aufzulösen haben. Die ist wieder rechtsläufig. Fehlen einige Buchstaben. Arrestion. Hier kommt eine merkwürdige Abkürzung, die mit einer Ligatur kombiniert ist, also in ein Delta eingeschriebenes Alpha. Das ist einfach die Abkürzung wieder für Damoskoi. Und dann Et Agonoteta Prasera. Das können Sie da hinten sicher nicht erkennen, glaube ich. Kaum, wenn ich es nicht vorher gelesen hätte. Hier kommen nur noch andere Auskünfte dazu. Erstmal die wörtliche Übersetzung mit den hinzuzudenkenden Teilen. Arrestion stiftet es. Es sind öffentliche Dachziegel unter den Agonotheten Thraseas. Hier ist also eine genaue Datierung zugefügt, denn nichts anderes meint die Angabe des eponymen Beamten Thraseas, die wir nur leider nicht als solche genaue Datierung nutzen können, weil wir das Amtsjahr des Thraseas nicht kennen. Die sehr wahrscheinliche Identität Philopräumes des Polybios mit den berühmten Trägern dieser Namen einmal vorausgesetzt, würde es sich also um Stiftungen handeln, die zu unterschiedlicher Zeit getätigt wurden, was wohl durch notwendige Reparaturen oder auch durch einen gänzlichen Neuaufbau des Gebäudes oder einer Zerstörung geklärt werden kann. Die faktischen Aussagen der Inschriftentexte sind recht klar und nicht zu bezweifeln. Ich denke, man kann sie ebenso wie den zunächst uninterpretierten archäologischen Befund in Foucaults Sinne, endlich wieder auf diesen zurückzukommen, als Monumente bezeichnen. Ihre Lesung belässt, Zitat Foucault, den Diskurs in seinem ihm eigenen Volumen. Was darüber hinausgeht, ist Interpretation. Hans Lauter wäre nicht als Archäologe, in einem allgemeineren Sinne auch Historiker, wenn er nicht versuchte, dem monumentalen Material weitere Aussagen anzubringen. So bemüht er sich, die jeweiligen Stiftungszeiträume genauer einzugrenzen, Rückschlüsse auf die Geschichte und den Charakter des Heiligtums zu ziehen, die Rolle der Dedikatoren genauer zu bestimmen, archäologische und epigraphische Befunde mit literarischen Zeugnissen zu verbinden. Er tut das mit der angemessenen Vorsicht, indem er den Grad der Unsicherheit seiner Thesen jeweils recht genau angeht. Den abschließenden Versuch, das Heiligtum mit einem im Geschichtsland des Polybios erwähnten rätselhaften Homarion zu identifizieren, bezeichnet er selbst als bloßen Versuch, wohl wissend, dass er hier den dokumentarischen Gehalt seiner Monumente sehr beansprucht. Es sei ein Faktum nachgetragen, das ich bisher verschwiegen habe. Die Texte der Inschriften sind nicht so neu, wie das bisher in meinem Vortrag erschienen sein wird. Je ein Stempel des Philopräume und des Polybios ist sogar vor langer Zeit in das Korpus der Inskriptiones Graecae aufgenommen worden. Aber sie stammen nicht aus einem erforschten archäologischen Zusammenhang. Lauters Resümee zu diesem Fakt lautet, Zitat, die Wissenschaft hat ihnen keinerlei Beachtung geschenkt, da sie ohne Kontext nicht viel mehr als Kuriositäten wert haben. Als historische Dokumente kommen sie erst jetzt in Betracht. Da ist ja also der Begriff des Dokuments. Mit Sicherheit hat Hans Lauter, als er ihn benutzte, nicht Foucaults Definition von Dokument im Sinn gehabt. Und dennoch klingt in seiner Formulierung ein Gedanke an, von dem auch Foucault ausgeht. Wie die Aussage, ja, Foucaults eigentlicher Gegenstand ist, wie die Aussage als elementare Einheit des Diskurses in keiner Weise über sich selbst, über ihre Positivität hinausweist, so ist auch das archäologische Objekt, und etwas vorgreifend sage ich auch, der archäologische Befund oder vielleicht besser der archäologische Kontext, ein Gegenstand bzw. ein Zustand, der zunächst in seinem eigenen Volumen betrachtet werden muss, wie Foucault das sagt. Denn wenn Foucault nicht allein die einzelne Aussage, sondern das Korpus der in einem Diskurs zusammengefassten Aussagen als Monument bezeichnet, dann darf man zumindest fragen, ob nicht auch die in einem Kontext auftretenden archäologischen Objekte in diesem Sinn als Monument zu verstehen sind. Es ist ja kein Zufall, dass der Philosoph sich schon in diesem Punkt einer archäologischen Terminologie bedient, also von dort her seine Begrifflichkeit bezieht. Ich denke, es wäre nicht viel zu gewinnen und außerdem methodisch fragwürdig, wollte man die Blickrichtung bloß umkehren und versuchen, aus Foucaults Archäologie Regeln für die Arbeitsweise der Archäologen zu gewinnen. Sinnvoller scheint es mir zu sehen, weshalb der Philosoph ausgerechnet auf deren Terminologie zurückgreift und warum ihm darin so viele gefolgt sind. Das aber bedeutet zu fragen, worin die besonderen Qualitäten und Möglichkeiten archäologischer Forschung bestehen. Wenn sich daraus ein kritischer Blick auf die zahlreichen Sünden einer weiter allzu oft ziemlich theorieresistenten Archäologie ergäbe, dann umso besser. Ich versuche das mir wesentlich Erscheinende in 6 Thesen zusammenzufassen. Erstens, die Archäologie, und hier habe ich zunächst die Weltarchäologie im Blick, hat gegenüber anderen Disziplinen tendenziell die größere Chance eines vorurteilslosen Blickes auf ihre Gegenstände. Was zunächst wie ein Nachteil erscheint, kann ein Vorteil sein. Der Ausgräber weiß in der Regel nicht, was er zutage fördern wird. Die Art, wie er seine Gegenstände gewinnt, unterliegt viel weniger als die anderen historischen Disziplinen einer bewussten Auswahl, die ja immer schon die Möglichkeit oder sogar den Verdacht einer Manipulation einschließt. Er sieht sie nicht von vornherein, seine Gegenstände, als Teil eines, nicht von vornherein als Teil eines größeren Zusammenhangs, sondern als diskrete Entitäten. Foucault sagt zu den Diskursen, man muss, Zitat, aus methodischen Überlegungen und in erster Instanz annehmen, dass man es nur mit einer Menge verstreuter Ereignisse zu tun hat. Diese Besonderheit wird daher, dass die Archäologen in weiterem Umfang als andere Geisteswissenschaften, dass die Archäologie in weiterem Umfang als andere Geisteswissenschaften nicht von einem disponiblen Arsenal an Gegenständen, Quellen mag ich in diesem Zusammenhang nicht zu sagen, ausgeht, sondern dass es ihre Aufgabe zu einem wesentlichen Teil ist, diese Gegenstände erst ans Licht zu bringen. Von Laien wird die Archäologie ja darauf reduziert, allerdings in einer unzulässigen Einengung. Sie begegnet ihren Objekten daher im Idealfall sozusagen unschuldig, sieht sie nicht von einer Tradition belastet. In Statu nascendi sind aus einer Ausgrabung gewonnene Funde noch nicht Gegenstand einer von Vorurteilen geprägten Interpretation oder können es zumindest sein. Sie unterliegen im Moment ihrer Auffindung noch keiner, Zitat Foucault, Distribution, Aufteilung und Charakterisierung. Fälle wie etwa der der Laubbaumgruppe, die im Moment ihrer Entdeckung bereits aus dem überschwänglichen Urteil des Plinius bekannt und sozusagen erwartet war, also bereits Teil eines Diskurses war, sind die absolute Ausnahme. Zweitens, die Archäologie hat es mit Objekten zu tun, deren Charakter als Monumente buchstäblich im Kenntnis zu greifen ist. Natürlich spiele ich wieder mit den Worten, wenn ich durch diese These eine Assoziation zwischen Foucaults Monumentbegriff und der Monumentenwissenschaft des 19. Jahrhunderts herstelle. Aber das Wortspiel kann uns immerhin darauf verweisen, dass die archäologischen Objekte aufgrund ihrer Materialität ein besonders hohes Maß an Objektivität und Überprüfbarkeit behaupten, jenseits aller Aussagen, die über sie getroffen werden und unabhängig von den Interpretationen, denen man sie unterwirft. Sie sind in der Regel dauerhaft und dadurch jederzeit aus den Diskursen, in die sie eingezogen wurden, wieder herauszulösen. Ihre distinkte Existenz ist problemlos rekonstruierbar. Drittens, die Archäologie hat eine besondere Kultur des Beschreibens entwickelt. Konsequenter als andere Disziplinen verlangt die archäologische Forschungspraxis vor jeder weitergehenden Interpretation eine nüchterne, vorurteilslose Beschreibung, die, um einen Ausdruck groß zu benutzen, den Gegenstand auf dem Niveau seiner Existenz befragt. Bei einer Lektüre der Archäologie des Wissens wird jedem Leser sehr schnell die existenzielle Bedeutung des Beschreibens, die Peer und der Beschreibung des Wissens für Foucaults Archäologie ins Auge fallen. In ihr drückt sich die Positivität aus, die der Philosoph fordert und zu praktizieren sucht. Das gesamte dritte Hauptkapitel ist überschrieben mit die archäologische Beschreibung. Und eine Definition der für ihn grundlegenden Kategorie der Aussage geht er erst, nachdem er sie im Rahmen der Diskurse beschrieben hat. Auch Widersprüche müssen nicht versöhnt oder überwunden, sondern, Zitat, um ihrer selbst willen beschrieben werden. Analyse ist für ihn keine auf die Beschreibung folgende höhere Stufe der Auseinandersetzung mit dem Text, sondern mit dieser zumindest teilweise identisch. Zitat, die Analyse der Aussage entspricht einer spezifischen Ebene der Beschreibung. Und unter den leitenden Aussagen, wie er sagt, nehmen, Zitat, diejenigen, die die Formen der Beschreibung und die perzeptiven Codes vorschreiben, deren der Diskurs sich bedienen kann, eine wichtige Stelle ein. Viertens, neben dem Beschreiben spielt in der archäologischen Praxis der Vergleich als methodische Basisoperation eine konstitutive Rolle. Foucault bezeichnet an einer Stelle seines Werks die Archäologie, seine Archäologie, als vergleichende Analyse. Eine Analyse freilich, die nicht dazu bestimmt ist, wieder ein Zitat, die Unterschiedlichkeit der Diskurse zu reduzieren und die Einheit, die sie totalisieren soll, zu zeichnen, sondern dazu, ihre Unterschiedlichkeit in verschiedenen Gestalten aufzuteilen. In Schriften, die der Archäologie des Wissens voraufgehen, hat er diese positivistisch beschreibende Art des Vergleichs von Diskursen der Wissensgebiete mehrfach praktiziert. Am ausgiebigsten wohl in der Ordnung der Dinge von 1966. In der professionellen Archäologie wird man sich in der Regel nicht mit einer großen Gegenüberstellung der Projekte begnügen, dennoch bleibt zu konstatieren, dass auch dort der erste Schritt jedes Vergleichs die nüchterne und dann in eine Beschreibung zu fassende Feststellung von Analogien und Unterschieden ist. Fünftens. Eine weitere Grundregel archäologischer Praxis ist das weitgehend standardisierte Festhalten aller auf das Objekt selbst bezüglichen oder mit ihm verbundenen Sachinformationen. Dazu gehören zunächst genaue Angaben über Material, Maße, Erhaltungszustand und Ähnliches, also Angaben, die man auch dem Bereich der Beschreibung zurechnen könnte. Dazu gehört aber auch eine eindeutige Fixierung des Fundortes, eigentlich Bestimmung der Kultur, Geschichte und so weiter. Im Hinblick auf Foucaults Dokumentbegriff möchte man es schon fast kurios nennen, dass diese ganz auf Objektivität abgestellte Prozedur als Dokumentation bezeichnet wird. Sie dient dazu, die bereits in meiner zweiten These angesprochene Rekonstruierbarkeit des ursprünglichen Zustands des Objektes so weit als möglich auch auf die Umstände und den Ort seines Zutageträgens auszudehnen. Da aber in einer Fundsituation meist mehrere archäologische Objekte zusammen auftreten, kann man auch diesen Kontext, dessen Komplexität zunächst dem Diskretheitsanspruch des Foucaultschen Monumentbegriffs zu widersprechen scheint, durchaus als distinkten Befund verstehen, insofern seine Beschreibung im Idealfall nur wirklich sicht- und messbare Zusammenhänge zwischen den Objekten konstatieren. Sechstens. Die Archäologie besitzt eine immanente Tendenz zur Bildung von Archiven. Durch die Ausgrabungstätigkeit vermehrt sich die Zahl der bewahrungswürdigen archäologischen Objekte ständig und mit wachsendem Steigerungskoeffizient. Daraus ergibt sich der Zwang, Ordnung in das Material zu bringen, nicht nur, wie das auch in anderen Wissenschaften der Fall ist, in das statistische Material der Daten, sondern auch in das physische der Gegenstände selbst. Das geschieht durch die Bildung von Reihen, Gruppen, Serien und so weiter, also durch die Anordnung nach unterschiedlichen, stets aber aus den Objekten selbst abgeleiteten Kriterien. Auch Foucaults Archiv nicht ein amorphes Beieinander der Elemente, die man so heraus sagt, sondern impliziert das Vorhandensein einer Struktur. Zitat: Das Archiv ist das System, das das Erscheinen der Aussagen als einzelner Ereignisse beherrscht. Es bewirkt, dass es sich aufgrund vielfältiger Beziehungen miteinander verbinden. Soweit die Zitate. Es bildet durch die Verknüpfung der Aussagen zu Diskursen und deren anschließende Archivierung gewissermaßen die dritte Stufe einer hierarchischen Ordnung. Dabei konserviert das Archiv mit den einzelnen Elementen und Elementverknüpfungen zugleich, das sind jetzt wieder Zitate, ihre Bedingungen, ihr Erscheinungsgebiet, ihre Verwendungsmöglichkeit und ihr Verwendungsfeld. Dennoch aber bleiben die Diskurse in ihrer Diskretheit erkennbar, können sie auf ihre Elemente, die Aussagen, zurückgeführt werden. Ähnlicherweise wie die Ordnungssysteme der professionellen Archäologie sich zwar an faktischen Gemeinsamkeiten ihrer Gegenstände orientieren, aber dabei jederzeit die Möglichkeit des Rekurses auf die Besonderheit des einzelnen Objekts offen lassen. Mit diesen sechs Thesen will ich es genug sein lassen. Vielleicht wären noch andere Analogien zwischen den beiden Archäologien auffindbar, vielleicht sogar solche, die weniger an der Oberfläche liegende strukturelle Beziehungen zwischen den Formen legen. Das herauszufinden mag weiteren Diskussionen vorbehalten bleiben. Mir kam es, wie eingangs gesagt, darauf an, einen Dialog zu befördern, der bisher kaum gekommen worden ist. Die wichtigste Reibungsfläche zwischen dem Archäologiebegriff der professionellen und der historischen Archäologie liegt sicher dort, wo die Erstere entsprechend ihrem Selbstverständnis als historische Wissenschaft nach Ursprüngen, nach Vermittlungen, nach Einflüssen sucht. Während Foucault fordert, Zitat, statt einen Horizont zu zeichnen, der aus der Tiefe der Geschichte käme und sie durch sie hindurch aufrechterhielte, im Gegenteil auf der oberflächlichsten Ebene die Menge der Regeln, die damit effektiv angewandt werden, aufzusuchen. Aber ist das tatsächlich ein unauflösbarer Widerspruch? Auch für die etablierte Archäologie ist die Historisierung ihrer Gegenstände immer der zweite Schritt. Ihre Besonderheit gegenüber anderen historischen Disziplinen und vielleicht eine ihrer Stärken besteht eben darin, dass diese Gegenstände sich nachdrücklicher als andere in einem Beziehungsfeld eigener Ordnung behaupten können, in einem Feld, das die große Forderung nach Positivität in hohem Maß erfüllt. Ob es nun die zeitgenössische Wissenschaftsdisziplin Archäologie oder ob es eine bereits im 18. Jahrhundert in die Philosophie eingeführte Terminologie war, die Foucault unmittelbar als Anregung bedient hat, ist am Ende nicht so wichtig. Wichtig ist vielmehr, dass es durchaus Brücken zwischen seiner und der real existierenden Archäologie gibt. Und dass es der methodischen Reflexion des Archäologen nützen kann, sich dieser Bezüge zu vergewissern. Dass die von mir herangezogenen Beispiele aus der Praxis der archäologischen Forschung nicht unmittelbar auf die am Ende vorgetragenen Thesen hinführen, ist mir bewusst. Durch sie wollte ich auf die Gefahren, aber auch auf die Möglichkeiten hinweisen, die sich aus einer Vermischung unterschiedlicher Diskurse ergeben. Vielleicht kann die Auseinandersetzung mit Foucaults Interpretation des Archäologiebegriffs ein wenig dazu beitragen, die Gefahren zu meiden und die Möglichkeiten bewusster zu nutzen. Keinesfalls kann es darum gehen, die Archäologie nach dem Vorbild von Foucaults zu reformieren. Es wäre eine fatale Konsequenz, wollte man fordern, sie solle in den Positivismus zurückfallen, den sie im Laufe von Jahrzehnten mühsam überwunden hat. Die Archäologie wird auch künftig ihre Gegenstände und ihre Aussagen in einen historischen Diskurs einbringen, der schließlich auch die anthropologische, die von Foucault völlig geleugnete anthropologische Dimension der Geschichte berücksichtigt und neben Brüchen auch nach Vermittlungen, neben Diskontinuitäten auch nach Zusammenhängen zu. In einem zweiten Schritt, der nicht vor dem ersten